Also, die aktuelle Lage, meine sehr verehrten Damen und Herren, beim Robert-Koch-Institut kann man ja nachgucken. Wir wissen, die amerikanischen Universitäten sind da immer ein bisschen schneller, haben auch nochmal andere Quellen. Wir belassen es jetzt einfach mal der Einfachheit dabei. Wir sind in Berlin aktuell bei 1.428 Fällen, Stand heute Morgen 8 Uhr. Was die Internetzahlen angeht, davon sind 208 mehr als zum Vortag zu verzeichnen. Das macht pro 100.000 Einwohner 38 Menschen, die eine Covid-19-Infektion offensichtlich nachgewiesen haben und gestorben sind, soweit wir wissen, mittlerweile 3 an den mittelbaren oder unmittelbaren Folgen. Wir haben in der letzten Woche schon mit dem Amtsarzt in Reinickendorf gesprochen, Dr. Patrick Larscheid, der uns berichtet hat, wie es sich zu diesen Zeiten eigentlich als Arzt arbeitet. Das wollen wir auch heute tun. Nach Möglichkeiten, um Entwarnung zu bekommen, weil wir Berliner ja alle schon so diszipliniert sind. Oder, Herr Larscheid?
Schönen Abend erstmal.
Schönen Abend.
Naja, also so ganz so diszipliniert alle wohl wahrscheinlich nicht, aber die meisten sind richtig toll und die meisten haben innerhalb von 1-2 Tagen verstanden, okay, ist jetzt kein Spiel mehr, sondern wir nehmen es jetzt wirklich ernst. Und in allen Geschäften war quasi über Nacht irgendeine Regelung dafür da, dass die Leute ein bisschen Abstand zueinander halten. Und obwohl wir in Berlin sind, es funktioniert ohne Gemecker, die Leute stellen sich einfach an und zwar mit großer Distanz. Und das, muss ich sagen, finde ich schon ziemlich cool und das gefällt mir dann an Berlin auch wieder, dass in so einer Situation, wenn es drauf ankommt, die Leute eben es doch ziemlich gut hinkriegen.
Jetzt muss ich mal ein bisschen böse fragen, auch weil ich glaube, es wird auch hier und da und wird da schon getuschelt und einige besprechen das ja auch schon. Also ich sage mal, seit etwa 10 Tagen reden wir darüber, da kommt eine große Welle auf uns zu. Wir gucken ja auch entsetzt nach Italien, wir gucken entsetzt nach Spanien, aber wir stellen fest, dass es in Deutschland auch nicht schön ist, aber doch noch relativ moderat. Ich habe jetzt hier gerade zum Beispiel die aktuellen Zahlen Intensivpflege in Berlin, Stand Dienstag, also in dem Falle gestern, 12 Patienten. Die intensiv behandelt werden, 60 bis 70 liegen im Krankenhaus. Das ist unschön natürlich, die Toten sind unschön, aber kann es unter Umständen sein, dass diese große Welle, von der wir alle Angst haben, dass die vielleicht gar nicht kommt, was natürlich toll wäre?
Also das ist eine schöne Hoffnung. Ich fürchte nur, dass die Hoffnung trügt. Wir sind im Moment immer noch in einer sehr frühen Phase. Und wir haben aktuell ja in Berlin so einen etwas verzögerten Anstieg. Aber verzögerter Anstieg heißt ja nicht, wir haben eine Entwicklung rückwärts. Sondern es geht noch immer ordentlich nach vorne. Und die täglichen Zahlen sind jetzt nichts, was einem viel Freude macht. Es ist so, dass wir noch immer begrenzte Testkapazitäten haben. Das heißt, wir sind gar nicht in der Lage, möglicherweise alle Fälle wirklich im Moment zu entdecken. Aber der Anstieg, muss ich schon sagen, wenn ich denke, wo wir letzte Woche standen, ist nichts, was mir groß Vergnügen bereitet. Es ist so, na klar, sind in Anführungszeichen nur 4 Leute in Berlin gestorben. Es werden auch noch mehr werden. Werden nebenbei bemerkt, aktuell ungefähr 2 Dutzend Leute intensivmedizinisch behandelt in Berlin. Das ist ja nicht so ganz wenig und es wird auch von Tag zu Tag mehr werden. Wie groß die Welle ist, kann keiner so genau sagen. Vor allen Dingen kann keiner so genau sagen, wann kommt denn der Berg der Welle? Und deshalb ist es ja so wichtig, dass wir jetzt richtig konzentriert und gut weiterarbeiten, dass wir weiter jeden einzelnen Fall verfolgen, dass wir zu den Kontaktpersonen sagen, Leute, ihr habt jetzt 14 Tage komplettes in der Wohnung bleiben, ihr dürft keine anderen Menschen sehen. Das ist jetzt genau die Phase, in der es nach wie vor darauf ankommt, man muss jetzt konzentriert und gut arbeiten. Und ganz ehrlich, wenn die Welle ausbleiben sollte, dann freue ich mich natürlich total, dann weiß ich, wir haben gut gearbeitet und wir haben den anderen eine Menge erspart.
Jetzt hat ja der alte Spruch in dem Fall auch noch eine besondere Bedeutung, wenn man nur einen Hammer hat, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Jeder Virologe sieht vor allen Dingen, jeder Mediziner sieht vor allen Dingen, ich muss den Menschen helfen, ich muss Krankheit, ich muss Tod vermeiden, ich muss Symptome lindern. Das ist ein Eid, den man geschworen hat. Die Politik hat da offensichtlich ein etwas anderes Credo. Mehr und mehr in den letzten Tagen beginnt die Diskussion, diese Gesellschaft kann auch nicht ganz runtergefahren werden. Auf der ganz, sagen wir mal, äußersten Position steht jemand wie Trump, sagt, die Leute wollen arbeiten, also lasse ich sie doch arbeiten. Also kurzum, da müssen ja im Grunde genommen Werte abgewogen werden. Haben Sie das auch in Ihrem Denken drin oder sagen Sie, nee, das ist gar nicht meine Aufgabe, ich bin Amtsarzt?
Also im Moment ist es ja so, dass gerade wenn man Arzt ist, man offensichtlich auch Universalexperte für alle möglichen, auch übrigens für alle möglichen medizinischen Fragen ist. Das ist mitnichten bei uns nicht so. Wir haben natürlich bei all diesen Maßnahmen die Leute im Blick, die etwas mehr als nur Krankheit und Leid denken. Wir sind ja auch selber betroffen von unseren eigenen Maßnahmen. Wir sehen unsere Freunde auch nicht, wir sehen unsere Familie auch nicht. Und wir verstehen auch, dass wir ein Land sind, was nur dann funktioniert, wenn produziert wird, wenn nachgefragt wird, wenn Geld ausgegeben wird. Wir verstehen auch, weil wir das in unserem täglichen Programm drin haben, dass es Menschen gibt, die psychisch sehr belastet sind, um die wir uns ja eh immer kümmern, 365 Tage im Jahr. Und die sind jetzt natürlich einer besonderen Herausforderung ausgesetzt. Wir sehen natürlich auch die Familien, wo es nicht alles stimmt, wo es die Kinder sehr schlecht haben, wo die Kinder vor ihren Eltern geschützt werden müssen. Dass die in so einer Phase ganz besonders leiden, das wissen wir auch. Aber letztlich ist jede Entscheidung und erst recht jede medizinische Entscheidung, die weitreichend ist, immer ein Abwägen zwischen gut und böse oder besser und schlechter. Und es hilft nichts, wenn man sich sagt, das ist mir alles viel zu viel, ich will lieber überhaupt keine Verantwortung übernehmen, ich will überhaupt keine Entscheidung treffen. Nee, man muss halt eben auch Entscheidungen treffen, die nicht nur positive Effekte haben, völlig klar.
Es gab, glaube ich, vor etwa 4 Wochen den ersten Fall überhaupt in Deutschland. Deutschland ist ja nun ein sehr reiches Land. Haben Sie irgendeine Erklärung oder ein Verständnis dafür, dass es offensichtlich nicht gelingt, irgendwie gerade zum Beispiel für Sie oder Ihre Kollegen, Kolleginnen überhaupt eher Schutzmasken, Schutzkleidung überhaupt zu organisieren, zu bekommen in diesen Zeiten?
Naja, also die Bemühungen sind seit Wochen auch genauso intensiv wie die Rufe nach, gibt uns mehr Schutzkleidung. Allerdings ist es nicht so, dass es hunderte von Firmen gibt, die so etwas auf der ganzen Welt herstellen und die Lager sind voll, sondern wir haben uns daran gewöhnt, dass wir praktisch keine Lagerhaltung für gar nichts mehr haben, dass alles just in time geliefert wird, dass ganze Krankenhäuser kleinste Apotheken haben und angeschlossen sind an einen Versandhandel, der innerhalb von 12 Stunden alles wieder voll macht. Das funktioniert jetzt natürlich nicht mehr. Und dann wissen ja viele, dass das Gros der Schutzmaterialien ausgerechnet aus China kommt. Der Handel mit China ist im Moment extrem belastet. Und da sitzen wir alle in der Falle der Erkenntnisse, die wir so in den letzten Jahren gewonnen haben und der Bequemlichkeit, an die wir uns gewöhnt haben. Und, das muss man an der Stelle auch ganz deutlich sagen, wir sitzen auch in der Falle, die wir uns selber gestellt haben, weil wir unser Gesundheitssystem konsequent auf Geld ausgerichtet haben, auf Ertrag, auf Effizienz und medizinische Fragen wie Lagerhaltung, das ist auch eine medizinische Frage natürlich, damit ich in der Not genug Vorräte habe, immer in den Hintergrund von den Ökonomen gedrückt worden.
Jetzt können wir offensichtlich diese Masken ohne weiteres auch nicht selber herstellen, weil es EU-Normen gibt. Ich hatte gestern ein Interview mit dem Chef von Trigema, dem Wolfgang Grupp, der sagt, ja, ich stelle die Masken her, die kann man auch auskochen, aber bitteschön, die sind auf keinen Fall EU-zertifiziert nach den Normen. Das würde ihnen ohnehin auch tatsächlich Monate dauern. Also besteht überhaupt eine Möglichkeit, das aus eigenen Kräften binnen kurzer Zeit herzustellen, und zwar so, dass medizinisches Personal jetzt mal ohne den Test beispielsweise dieser Zertifizierung überhaupt verwenden könnte und das wäre sicher?
Also man muss da sehr genau unterscheiden. Ein Teil dieser ganzen Zertifizierungen sind sicherlich sehr formale Dinge, über die könnte man reden und da könnte man Verfahren beschleunigen. Was wir aber brauchen, ist natürlich sicheres Material. Es nützt ja nichts, wenn die Krankenschwester auf der Intensivstation einen Covid-19-Patienten pflegt und dann hat sie eine Maske, die nichts taugt und steckt sich selber an. Das will kein Mensch. Darum kann es jetzt auch nicht um Geschwindigkeit gehen, dass das Playmobil jetzt, nur weil sie mit Kunststoff umgehen können, irgendwie umstellt und macht uns Masken mit Plastikanteilen. So simpel sind die Sachen leider nicht, sondern es braucht dafür Maschinen. Das Ganze geht nicht über Nacht. Es ist wirklich etwas, wo man nicht aus dem Stand einfach mal eine Produktion umstellen kann. Das ist, obwohl es so simpel aussieht, tatsächlich auch ein Bauteil, was bestimmte Voraussetzungen haben muss. Und darum fürchte ich, ist es eine Illusion, dass wir jetzt morgen einfach engagierten Firmeninhabern sagen, jetzt mach doch mal ein bisschen Masken. Leider funktioniert so nicht.
Nun funktionieren Sie ja sehr gut irgendwie und das ist ja auch gut und das ist ja wichtig für uns alle. Trotzdem die persönliche Frage, gab es in den letzten Tagen ja auch mal, sage ich mal, Momente, in denen Sie auch gesagt haben, dass Ihnen das jetzt auch gerade sehr, sehr nahe rückt und zu viel wird, dass Sie vielleicht sowas auch wie Angst bekommen oder sich sehr, sehr große Sorgen machen?
Nee, Angst sicher nicht. Es ist so, dass wir natürlich im eigenen Bezirk auch sehen, dass wir so Ausbruchssituationen haben in Bereichen, wo wir dann auch Leute persönlich kennen, wo es uns einfach nahe geht, weil wir wissen, so ganz glimpflich geht es ja nicht immer ab. Andererseits sind wir auch professionell genug, um zu sagen, damit muss man ja umgehen können. Ja, aber dass jetzt hier irgendeine eine stille Frustration oder so sich manchmal breit macht, das nicht. Ich kann Ihnen sagen, ich bin oft wirklich sehr traurig gewesen, wenn ich gesehen habe, was in Italien die Menschen aushalten müssen, was aktuell in Spanien die Menschen aushalten müssen. Diese fürchterliche Situation, dass alte Leute in Pflegeeinrichtungen ja im Stich gelassen wurden und wahrscheinlich nicht schön gestorben, sondern verreckt sind und hinterher gefunden wurden, das ist etwas, wo ich auch für ein paar Momente ein bisschen an der Menschheit gezweifelt habe.
Jetzt kommen aber die Ersten schon wieder um die Ecke und sagen, wir müssen die Situation langsam lockern. Wir können ja keinen Lagerkoller provozieren. Beispielsweise der Chef vom Bundeskanzleramt hat sinngemäß gesagt, also die Jungen dürfen als Erste raus. Ist das etwas, wo Sie sagen könnte, ja, genau, stimmt. Wir müssen mehr testen. Und wenn wir die Testkapazitäten aufgebaut haben, dann können wir sozusagen Freibriefe erstellen. Dann brauchen wir auch noch einen Antikörpertest beispielsweise. Die Leute sind dann sowieso immunisiert. Und dann können die Jungen auch wieder raus. Also sagen wir mal, im schlimmsten Fall noch einen Monat senken. Können Sie in solchen Dimensionen denken?
Das scheint mir etwas sehr mechanistisch gedacht. Es ist nicht hier nur ein Jung-Alt-Problem und es ist nicht einfach ein Problem, was wir in 28 Tagen gelöst haben, sondern wir wissen im Moment ja noch nicht einmal, wie gut ist es denn, was wir seit ein paar Tagen, seit ja nicht mal 5 Tagen so richtig, in dieser Dimension machen. So dass wir erstmal genau hingucken müssen. Das ist natürlich schmerzhaft und ich verstehe auch die Sorgen, die die Leute haben. Aber natürlich will jeder möglichst ungeschoren davonkommen. Für viele ist es eine Katastrophe, was im Moment passiert, aber im 28-Tages-Rhythmus zu denken, scheint mir außerordentlich optimistisch und ganz ehrlich, unter denen, die etwas von der Sache verstehen, sind die 28 Tage nicht die Maßzahl, mit der wir umgehen.
So, dann vielleicht zum Schluss noch ganz kurz. Sie trinken aber auch abends, wenn Sie nach Hause kommen, noch einen Wein oder ein Bier? Bitte sagen Sie jetzt ja.
Ich bin dann so müde, dass wenn ich da noch einen Wein trinken würde, ich einfach ins Bett fallen würde und dann hätte ich vom Tag gar nichts mehr.
Okay, dann müssen wir das für Sie machen, aber wir machen es wirklich gerne. Danke, Herr Larscheid.
Ja, ich weiß, dass das im Studio ja auch gut läuft. Ja.
Es gut läuft, ja. Dr. Patrick Larscheid, tatsächlich der Amtsarzt von Reinickendorf und stets im Dienste der Menschen. Wir wünschen Ihnen und uns alles Gute.
Bleiben Sie gesund. Tschüss.
Ja, Sie auch. Tschüss.